Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 6 mit dem schönen Titel Rauskommen, Umkommen und ein bisschen Romantik. Ihr seht, wir versuchen uns jetzt in ein bisschen einem schönen Dreiklang und das wollen wir auch durchhalten, damit man unsere Folgen auch wiedererkennt. Wer bin ich? Ich bin Laura Herdrich, Doktorandin im Strafrecht, in der Kommunalpolitik aktiv und mache diesen Podcast. Und wer ist Daniel?
Hi, mein Name ist Daniel Brunkhorst. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover und irgendwie manchmal auch Dozent und Podcaster, voll erfolgreich.
Genau, wir dürfen uns jetzt schon Podcaster nennen, ne?
Ja, wir sind bei Folge 6, ich finde schon. Was machen wir hier? Wir sind ein Podcast, kriegt uns auf die Ohren. Wir reden in der Strafbar über Strafrecht, über Strafverfahrensrecht, über alles, was mit Strafrecht zu tun hat und mit Strafen und auch mit Kriminellsein. Und wir machen das Ganze ehrenamtlich, hätte ich was gesagt. Wir. Genau, wir reden über die bösen Dinge, über die dunklen Dinge. Wir sind der beste Crime-Podcast Deutschland schon jetzt, auch wenn das viele Professionelle und andere nicht so sehen. Nein, also, wir unterhalten uns ein bisschen über Strafrecht, das machen wir locker. Wir sind keine wissenschaftliche Vorlesung und beruflich und sind wir vielleicht manchmal auch ein bisschen anders. Das kann man sich dann mal anhören, wenn man uns beauftragt oder mich beauftragt und Laura beim Promovieren beobachtet.
Sehr spannend.
Hört in unsere Folge 0 rein, falls ihr so ein paar Ängste habt, dass wir hier Geheimnis verraten oder so. Und viel wichtiger ist aber, als in die Folge 0 reinzuhören, die wir sehr empfehlen können, ist, helft uns. Ihr könnt uns helfen, indem ihr uns bei iTunes bewertet.
Das wäre wirklich
cool.
Dann
nehmen wir gerne 5 Sterne mit. iTunes, das auch ist vier. Da, wo man Podcasts kriegt. 4? Wer 4 Sterne kriegt, wird abgemahnt. Der ist so, und da legt euch nicht mit uns an. Gut. Laura, was sind denn heute unsere Themen?
Unsere Themen sind heute, wie komme ich aus der U-Haft? Das ist ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge, meine ich. Mord für 5.000 Euro, die Spannung steigt, und Liebe kennt keine Mauern und eine neue Kategorie.
Eine Gratis-Kategorie sogar.
Ja.
Für die müsst ihr nichts bezahlen.
Ihr müsst auch für den Podcast nichts bezahlen. Noch nicht.
Also wenn ihr sie irgendwo hört, wo ihr bezahlt, dann sagt mal Bescheid, weil dann würden wir gerne da partizipieren.
Genau.
Gut. Laura, wir haben letztes Mal über den Haftbefehl gesprochen.
Ja, das stimmt.
Und beim Rewatching hätte ich was gesagt, also als ich mich dann selber nochmal durchgehört habe.
Das mache ich nie,
ist mir aufgefallen. Doch, ich mache das gerne und kicher dann über meine eigenen blöden Witze. Wobei ich muss es mich mit, also die ersten 3 Mal oder so war das so, oh, endlich kann ich mich selber hören. Mittlerweile ist das kurz. Aber darum geht's nicht. Worum geht's? Wir wollten, also mir ist aufgefallen, wir müssen nochmal drüber reden. Es war irgendwie klar, wie man reinkommt in den Knast. Wir wollen jetzt auch nochmal erklären, wie man rauskommt aus der U-Haft. Und da fängt Laura mal an. Es gibt nämlich. Genau, durch den Freispruch. Aber das ist quasi das Ende. Also, na klar, wenn ihr, also es gibt mehrere Varianten, aber wir fangen mal mit den Rechtsmitteln an. Wenn ihr in U-Haft kommt, kriegt ihr, und der euch der U-Haftbefehl verkündet wird, kriegt ihr einen Zettel und da steht drauf, es gibt die Haftprüfung und es gibt die Haftbeschwerde. Und jetzt fangen wir mal an. Laura, was ist denn die Haftprüfung?
Also geregelt ist die Haftprüfung und auch die Haftbeschwerde zum Teil in 117 StPO, Strafprozessordnung. Haftprüfung bedeutet, dass der Beschuldigte, wenn er in U-Haft ist, jederzeit beantragen kann, dass geprüft wird, ob der Haftbefehl aufgehoben werden kann oder auch dessen Vollzug ausgesetzt werden kann. Dies wird entweder nach Aktenlage oder nach mündlicher Verhandlung entschieden und ist im Zweifel mit einer Beschwerde anfechtbar.
Ja, praktisch macht man das dann so, man beantragt mündliche Haftprüfung, dann wird...
Ist es immer so, dass das klug ist, dass immer mündlich, also dass es immer eine mündliche Haftprüfung ist?
Also die Frage ist ja, welches Ziel man mit der Haftprüfung verknüpft. Wenn also die Aktenlage ganz klar sagt, der Mandant ist unschuldig und gehört raus, dann macht man das sicherlich nicht. Aber üblicherweise
was?
Macht man das
so. Man sitzt in U-Haft, wenn man unschuldig ist?
Ja, das soll sogar relativ häufig passieren. nein, die entscheidende Sache ist, man macht oder man schaut sich, man hat ja nicht nur ein Ziel. Ne? Also als Verteidiger beantragt man immer eigentlich bei der ersten, also bei der Haftbefehlsverkündung beantragt man erstmal Haftprüfung. Warum? Das muss dann innerhalb von 2 Wochen passieren und in diesen 2 Wochen muss man auch die Akte bekommen. Das klappt meistens mäßig, manchmal ganz. Also die Ermittlungsakte, da steht halt alles drin, was die Polizei und für die Staatsanwaltschaft so zusammengetragen hat. Und man hat Glück, hatte ich diese Woche erst wieder, man trifft dann, also die Staatsanwaltschaft muss nicht teilnehmen, manchmal nimmt sie aber teil und dann diskutiert man so ein bisschen mit der Richterin, mit dem Richter, mit dem Staatsanwältin, mit der Staatsanwalt und dann kriegt man häufig sehr viele Informationen. Ne? Mhm. Wenn der Staatsanwalt da sitzt und nervös ist, gibt es vielleicht einen Grund. Ne? Also entweder ist der neu oder hat keine Ahnung. Oder aber wenn man da mal so ein paar Fragen stellt, wie reagiert er denn? Reagiert er da auch nervös? Liegt es daran, dass er aus irgendwelchen anderen Gründen nervös ist, oder ist er vielleicht nervös, weil wenn man die richtigen Fragen stellt, er feststellt, unter Umständen ist das Eis, auf dem man da tanzt als Staatsanwaltschaft, sehr, sehr dünn. Und deswegen macht man das. Außerdem kann der Richter auch sich mal, also der Haftrichter, auch, man kann halt auch so persönlich so vortragen, ja, folgende Probleme. Und dann diskutiert man häufig, wie kann man das machen? Kriegt man den ganz aus der Welt? Das ist sehr selten. Was man ab und zu hinbekommt, ist das Aussetzen. Das bedeutet, es gibt dann so Auflagen. Und solange man die Auflagen erfüllt, gibt's dann,
was sind das so für Auflagen? Dass man sich meldet also, bei der Polizei?
Was immer gibt, oder? Ist eine Meldeauflage, genau. Also üblicherweise jeden Tag bei der Polizei melden und dann, ich sag mal so, manche Mandanten rufen dann nach 3 Tagen an und sagen, ich bin doch jetzt voll erfolgreich, ich war schon 3-mal da, können Sie mal fragen, ob das einmal die Woche reicht? Dann sage ich immer, nach 3 Tagen nein, aber jetzt haben wir, wenn man sich so 2 Monate oder 1 Monat jeden Tag gemeldet hat bei der Polizei, dann
ach, schon noch ein bisschen anstrengend,
hey, reicht das vielleicht alle 2 Tage oder alle 3 Tage oder einmal die Woche? Also eine Meldeauflage, häufig gibt es Auflagen, du darfst dich an einem bestimmten Ort nicht nähern oder einer bestimmten Person, ne? Also wenn es irgendwie ein körperlicher Übergriff war, ob der jetzt sexuell oder nicht war und man kriegt die Leute raus, dann kann man natürlich nicht als erstes zu einem Opfer gehen, ne? Oder zum vermeintlichen Opfer, das wäre ein Problem. Nicht. Es gibt die Möglichkeit, so Kaution, ne? Also Sicherheitsleistung ist das Juristendeutsch. Also meine Mutti hinterlegt 20.000 Euro oder 5.000 Euro.
Finde ich echt
2.000
spannend,
Euro,
das kenne ich immer nur aus Amerika.
Was man da ist. Ja, das geht in Deutschland auch. Ist nicht so super häufig, aber das geht schon. Ne? Also man muss, also meistens ist dann so viel Geld, dass man dann quasi, weil das Geld ist weg, wenn man dann abhaut, dass man denjenigen, der die Kaution leistet, halt auf jeden Fall ruiniert. Was geht auch, manchmal ist auch so, wenn Fluchtgefahr angenommen wird,
gibt's,
Abgabe des Reisepasses, ne? Einfrieren von sehr viel Vermögen, wenn man sagt, also ich mache selber sowas. Das sind so Sachen.
Ich frage mich gerade, ob es dann in Deutschland auch solche, ich kenne das tatsächlich aus Amerika, da gibt's ja dann extra so wie so Detekteien oder so, die sich dann drauf spezialisiert haben, Kautionsflüchtlinge aufzugreifen, um dann einen Teil der Kautionssumme irgendwie zu kassieren.
Das gibt's in Deutschland nicht. Also was es in Deutschland gibt, sind so
eine Alternative zum
ja, zum zweiten Examen. Ne? Ja. Ich bin promovierte Juristin, aber ich, hören Sie mal, mein Name ist Dr. H. Ich verhafte Sie. Verhaften durch private kann man auch. Nein, also was es in Deutschland, das gibt es in Deutschland nicht, was es in Deutschland gibt, sind diese Belohnungen zum Ergreifen des Täters. Ne? Mhm. Das gibt's so manchmal, das können theoretisch Privatpersonen machen, das kann auch die Polizei machen. Also die Staatsanwaltschaft, sachdienliche Hinweise, das ist aber relativ selten.
Ich frage mich tatsächlich auch immer, ob das wirklich, also wie oft das passiert, wenn da dann steht, keine Ahnung, 5.000 Euro, wie oft das passiert, dass tatsächlich eine Person diese 5.000 Euro dann auch wirklich, wenn sie einen guten Hinweis hat, bekommt.
Du hast ja einen Anspruch. Also im Zweifel,
ja, aber die Frage ist,
privatrechtlicher Anspruch.
Wie begründet, also wie, ich kann den ja, also anders, wenn die Polizei könnte das ja im Grunde auch so kleinreden, dass der Hinweis vielleicht gar nicht so sinnvoll war und dann bleiben dann halt nur 2.000 über oder so.
Ach, du meinst, je nachdem, wie erfolgreich das ist?
Ja, also ich frage mich, wie in wie vielen Fällen so diese Höchstsumme tatsächlich ausgezahlt wird.
Also ich vertrete ja die Leute, die auf die solche Summen ausgesetzt werden, nicht umgedreht, deswegen weiß ich das nicht genau, aber das ist ja eigentlich so eine On-Off-Sache, so eine binäre. Also wenn ich jetzt weiß, die Laura, die steckt hinter dem Banküberfall letzte Woche, da gibt's eine Summe von 1.000 Euro. Und wenn ich dann bei der Polizei anrufe, sage, ich weiß was, die Laura hat mir erzählt, dass sie mit der Pistole die Bank gemacht hat, dann gehen sie zu dir hin und stellen fest, die war eigentlich nur eine Spielzeugpistole, deswegen gibt's nur 500 Euro.
Das ist traurig.
Das ist ja Quatsch. Ja. Also ich glaube, da kriegt man die ganze Summe. Man kann das auch als Privater machen. Ne? Man kann, also es gibt im BGB die sogenannte Auslobung. Mhm. Weiß ich nicht, das ist sowas wie, wer meine Katze wiederfindet, der bekommt 100 Euro, ja, oder noch mehr. Das ist übrigens ohne Google natürlich 657 BGB. Wer durch öffentliche Bekanntmachung eine Belohnung für den Vornamen einer Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Erfolgs aussetzt, ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat. Also anders ausgedrückt, Lauras Hase, ja, der türmt. Und ich finde Lauras Hasen, Laura ganz panisch, währenddessen auf Facebook 100.000 Euro für den Zurückbringer von Hasi. Ich sammle
klar,
den Hasen
Hase
ein, steht bei
Hasi.
Laura. Ich wollte jetzt den Namen deiner Hasen hier raushalten, Laura. Also der heißt Hasi 1 und Hasi 2.
Natürlich ganz recht, ne? Und so.
Ja, der arme Hase. So, also der Hase, 100.000 Euro für den Hasen. Ich weiß davon gar nichts. Sammel den Hasen ein, liefer den bei Laura ab. Und anschließend schickt mir jemand einen Screenshot. Guck mal, Laura hat zwischendurch 100.000 Euro. Da wäre wahrscheinlich ein Problem mit der Ernsthaftigkeit. Aber angenommen, das wäre ernst gemeint. Dann könnte ich anschließend sagen, hier, Eule, seh zu, für Hasi gibt's erstmal 100.000.
Mhm.
Ne? Also, da muss man aufpassen, wer sowas aussetzt, der muss das auch bezahlen. Ja, das ist tatsächlich so, und das wäre bei der Polizei, wenn es da nicht öffentlich-rechtliche Sachen gibt, auf jeden Fall auch so. Also, mhm. Wenn die Handlung ist, bring mir den Hasi, oder die Handlung ist, sag mir, wo Hasi oder der Verdächtige sonst wer ist, dann reicht das ja. Ne?
Ja.
So, also ich glaube schon, dass die Polizei das zahlt, ich weiß es aber nicht. Wenn ich es mal in der Akte habe, werde ich es berichten.
Okay. Gut.
Gut. Also, bei der Haftprüfung muss man noch eine Sache wissen. Haftprüfung nimmt man ganz oft zurück. Warum? Wenn man die Haftprüfung nicht zurücknimmt und sie wenn sie nicht zu Ende ist, dann hat man eine dreimonatige, auch nochmal nachschauen, ist es 3 oder 2 Monate? Peinlich. Dann hat man eine Sperre von mehreren Monaten. Was Ach soll so. Das heißen?
Ja. Also, man darf wenn man sie aber grundsätzlich mehrmals
Ja, genau. Aber wenn man sie einmal, wenn einmal das Gericht nicht entschieden hat, wie man möchte, dann gibt es eine Sperre, ja, und zwar auf 2 Monate.
Traurig.
Ja, das ist nämlich § 118 Absatz 3, ist die Untersuchungshaft nach mündlicher Verhandlung aufrechterhalten worden. So hat der Beschuldigte einen Anspruch auf eine weitere mündliche Verhandlung nur, wenn die Untersuchungshaft mindestens 3 Monate und seit der letzten mündlichen Verhandlung mindestens 2 Monate gedauert hat. Das ist auch da kommt auch meine Verwirrung, 3 Monate oder 2. Also, in den ersten 3 Monaten gibt es nur eine Haftprüfung und wenn man eine versaubeutelt, dann erst wieder nach 2 Monaten. Mhm. Ne? So, und deswegen nimmt man üblicherweise den Antrag zurück. Dann gab es halt noch keine Entscheidung. Ne? Die ist nämlich nicht aufrechterhalten worden. Man hat das zurückgenommen. Und dann kann man theoretisch rausgehen,
Ach
wieder
so,
reinkommen und
sagen. Ach so, dann nimmt man in der mündlichen Verhandlung, sagt dann, oh übrigens, ich merke hier gerade, es läuft nicht so gut, ich nehme den Antrag zurück.
Genau, also üblicherweise sagt ein, also wenn die Richter einen nicht ärgern wollen, was selten ist, weil die haben ja auch mehr Schreibarbeit, also dann erzählt man so, ja, also sehe ich alles nicht so, soll ich denn entscheiden? Und dann weiß man als Verteidiger, nein, sollst du nicht. Und dann nimmt man das zurück.
Okay.
Weil sonst ist halt mal halt diese Sperre. Das ist, also die Haftprüfung ist auch so ein fieser Moment, ne? Denn also wenn die Leute festgenommen werden, ist es immer so, oh Gott, Herr Anwalt, was machen wir jetzt? Kein Problem, machen wir jetzt mal Haftprüfung, erklärt man das alles. Dann hat man Haftprüfung und dann sagt der Richter so, nein. So, also sehe ich alles ganz anders, also nicht immer so, ne? Aber häufig ist dann schon so, dass die Richter, ich meine, die haben ja vor 2 Wochen entschieden, die machen es jetzt, soll 2 Wochen später. Da muss man mal gucken, was man vorbringt. Manchmal kann man viel vorbringen, manchmal nicht. Und wenn man da nicht so viel vorbringt, dann sagt der Richter so, nee, oder die Richterin. Und dann ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt, ne? Und das ist immer so ein Down, ne? Dann kann man sagen, naja, was machen wir jetzt im Knast? Naja, sie richtet sich ein bisschen U-Haft ein und wir bereiten jetzt mal eine weitere Haftprüfung vor, wenn es denn möglich ist, ne?
Mhm.
Oder aber man muss jetzt erstmal warten, bis die Staatsanwaltschaft fertig ermittelt hat und dann geht's weiter. Es kommt auch so ein bisschen auf den Mandanten an. Bei manchen Mandanten hapert's, was ich, an der Wohnung. Ne, wenn man sagt, also ich würde sie schon rauslassen, aber ich kann sie irgendwie nicht laden, ne, da muss man irgendwie eine Wohnung organisieren. Bei anderen Mandanten ist es halt hoffnungslos, weil die Leute halt irgendwie aus welchen Gründen auch immer von einem Gericht dann nicht gemocht werden oder nicht machen wir, weil es halt relativ eindeutig ist, relativ hohe Straftate und das liegt halt daran. Bei anderen muss man halt irgendwie schauen, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, vielleicht irgendwie zu sagen, naja, wir würden gerne einen Alkoholentzug oder irgendwelche solche Sachen.
Mhm.
Oder man organisiert halt Sicherheiten oder. Ne, das also ist ja auch nicht jeder in der Lage, Mensch, Mutti ist im Knast, da lege ich mal 100.000 Euro, ne? Oder auch nur 5.
Selten.
Da muss man vielleicht ja auch erstmal was klären. Das ist aber wichtig, dass man so eine Haftprüfung macht. Ja.
Gut. Es gibt noch die Haftbeschwerde. Was mache ich damit? Mit der Haftbeschwerde kann ich mich beschweren. Unter anderem gegen den Beschluss, der in der Haftprüfung ergangen ist. Ich kann mich gegen jeden Haftbefehl, auch wenn er noch nicht vollstreckt ist, Beschwerde einlegen oder auch gegen Änderungen des Haftbefehls und insgesamt gegen jede Entscheidung, die dazu führt, dass die Haftfortdauer bestehen bleibt. Das Ziel ist natürlich Aufhebung des Haftbefehls, gegebenenfalls auch Erlass eines Haftbefehls, wenn ein Haftbefehlsantrag abgelehnt worden ist oder eine inhaltliche Änderung. Daniel, dein Part.
Ja, macht man ganz selten. Also wenn man im Haftbefehl drin hat, es gibt kein, der Mandant war es nicht, aber ich kann den nicht leiden und vielleicht, also ne,
mhm.
Dann macht man das. Sonst macht man das nicht, weil das Problem ist mit der Beschwerde, das geht hoch zum Landgericht. Und also, ne, das Amtsgericht, der Amtsrichter oder die Amtsrichterin, der Haftrichter, die Haftrichterin macht, also sitzt also da unten, also Hannover tatsächlich in einem Keller, in Braunschweig auch in einem Keller. Also häufig sind die Haftabteilungen im Keller so und da sitzen halt, ja, ne, hast du eh eine Zelle. Wenn du eh Zellen brauchst, kannst du ja auch unter der Erde packen, die kriegen ja leider eh nicht viel Licht gefangen. Ne? So, also du hast da, also unten im Keller häufig die Haftabteilung und in der Haftabteilung, am Amtsgericht wird jetzt entschieden, der bleibt drin. Wenn man es jetzt hochgibt zum Landgericht mit der Beschwerde, dann gucken ja Richter, die im Zweifel die Berufungsinstanz sind, schon mal rauf und sagen, also gucke ich mir mal an, also der, was hier der Strafverteidiger vorträgt, ist alles Quatsch. Also der ist auf jeden Fall nach jetzigem Stand nach XY zu verurteilen und dann geben sie das runter zum Amtsgericht. Mhm. Und das bedeutet, dass entweder man die Gefahr hat, dass wenn man am Amtsgericht angeklagt wird, also der Mandant, dass die dann sagen, wisst ihr, die Berufungsinstanz hat ja eigentlich schon gesagt, was sie haben will, also verurteilen wir so auch, ohne dass man da jetzt viel machen könnte innerhalb der Beschwerde. Oder aber es geht später zu den gleichen Richtern und die haben auch schon mal entschieden, dass der zu verurteilen ist. Das heißt, man tritt dann oder zurrt bestimmte Dinge fest, weshalb man das sehr, sehr, sehr ungern macht und eigentlich nach Müdigkeit vermeidet. Es gibt dann noch die weitere Beschwerde am Oberlandesgericht, dann wird es noch schlimmer mit diesem Effekt.
Also beschwert euch einfach nicht.
Ja, beschwert euch selber nicht, lasst das einen ordentlichen Anwalt oder eine ordentliche Anwältin machen, die das irgendwie im Griff hat, ob das sinnvoll an der Stelle ist oder nicht. Die Regelwirkung ist, macht man nicht. Mhm. Also ich habe schon mal eine eingelegt, um da so ein bisschen was zu bewegen und dann bewegte sich alles ganz schnell und dann habe ich sie wieder zurückgezogen. Aber so richtig durchgezogen, das ergibt sich nicht so häufig, wenn man ehrlich ist.
Okay.
Ja, da habe ich schon mal im Referendariat gemacht, aber das ist nicht die Kunst, die man macht, weil das kannst du halt nicht kontrollieren. Wenn die dann da auch was reinschreiben, kriegst du es nie wieder weg.
Okay. Gut.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ja. Die Leute aus dem Knast, also es gibt noch zwei, ja. Die eine Sache ist natürlich, man läuft weg. Also entkommt. Das ist unrealistisch und auch nicht zu empfehlen, so ein Leben auf der Flucht. Es gibt noch die Möglichkeit, den Staatsanwalt zu überzeugen oder die Staatsanwältin. Wenn die Staatsanwaltschaft sagt...
Das klingt so illegal gerade.
Hallo? Also ich meine die Sicherheitsleistung, was soll die auf dem Konto? Du kannst ja auch haben, lieber Staatsanwalt, liebe Staatsanwältin. Ich sage mal R1, also die Richterbesoldung. Nein, so natürlich nicht. Nein, man kann jetzt natürlich feststellen, dass man sagt, lieber Staatsanwalt, folgende Dinge haben wir veranlasst, reicht das nicht. Mhm. Oder wir bieten irgendwas an. Manchmal reicht das. Ne? Also in manchen Fällen ist unter Umständen, dass man sagt, lass uns mal eine richterliche Vernehmung machen. Mandant räumt alles ein. Also das ist so ein Fall, wenn man sagt, da ist am Ende eh nichts mehr zu retten. Und es ist nicht so schlimm hier, dass man das nicht mal zugeben kann. Also, ne, dann, also ja. Muss man wissen, Geständnis hilft. Dann kann es manchmal in bestimmten Situationen sinnvoll sein, den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin davon zu überzeugen, dass gar keine Haft mehr notwendig ist, weil wenn die den Antrag zurückziehen, dann kann das Gericht das nicht aufrechterhalten.
Okay.
Übrigens auch das Gericht kann eine Haftbeschwerde einlegen. Entschuldigung, auch die Staatsanwaltschaft kann Haftbeschwerde einlegen. Das ist immer dann, wenn man plötzlich verhaftet wird aufgrund eines Beschlusses von einem Landgericht. Dann ist immer schon Haftbeschwerde von der Staatsanwaltschaft eingelegt worden.
Ach so, ja, stimmt. Das ergibt Sinn.
Ne, also Gericht sagt, nee, gibt kein Haftbefehl und dann seien die Haftbeschwerde.
Kommt das häufig vor, dass das Gericht sowas abnimmt?
Nein, ich hatte das neulich aus einem benachbarten Bundesland. Das passiert schon mal, aber... Kommt so ein bisschen dran auf an. Ich glaube, besondere Richter haben das häufiger. Also sagen wir so, das Gefühl des Verteidigers ist, die Polizei regt das irgendwann an, die Staatsanwaltschaft schreibt es ab und das Gericht macht einen Stempel drauf, eine Unterschrift. Mhm. Man ist dann immer ganz erstaunt, wenn man sowas in der Akte hat, dass mal ein Amtsgericht gesagt hat, nee, gibt's nicht. Man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie jedes Mal total drüber nachgedacht wird. Haftbefehle machen wird halt im Zweifel in der Großstadt im Akkord gemacht. Mhm. Und die Prüfungstiefe ist manchmal nicht so hoch. Ne? So, wenn wir es mal haben, haben wir.
Okay, gut. Das war unser kleiner Nachtrag zum Haftbefehl und wie komme ich aus der U-Haft eigentlich wieder raus? Dann sind wir schon bei Thema 2, unser Hauptthema, woran wir ein paar schöne Sachen erörtern wollen. Und zwar beginne ich mit einem Fall, den vielleicht der ein oder andere oder die eine oder andere von euch mitbekommen hat. Und zwar ganz kurz. vor, ich glaube, 2 Jahre ist es her, hat ein 18-Jähriger mit fast 3 Promille sich in ein Auto gesetzt, hat über dieses Auto wohl die Kontrolle verloren und eine 20-Jährige überfahren, die dann ein paar Tage später verstorben ist. Und das Verfahren lief jetzt und er ist jetzt verurteilt worden zu 5.000 Euro Geldstrafe. Sagt immer einfach gar nichts über die Tagessätze aus, aber gut. Ein Monat Fahrverbot und das Delikt, weswegen er verurteilt wurde, war fahrlässiger Vollrausch. Dazu kommen wir nachher noch, was das eigentlich ist. Natürlich sind alle in Aufruhr und fragen sich, wie kann das sein und warum überhaupt? Und er hat die doch umgefahren, das ist doch Mord, wie kann das sein? Und wir wollen uns dessen mal annehmen und das mal ein bisschen auseinander dividieren und gucken, was ist das eigentlich und wie ist dieses Urteil wohl zustande gekommen? Was könnten da Gründe für sein? Und wir fangen an mit dem Jugendgerichtsgesetz. Hoffentlich gleich, wenn Daniel da ist.
Der einen Stift sucht in seiner Krissel-Krassel-Box. Gut. Ja, also fangen wir mal an. Der Täter, der Verurteilte, war 18 Jahre alt. Und einige von euch kennen das, das Jugendgerichtsgesetz. Was heißt das? Es gibt so eine Konsistenz, ja, und zwar in fast allen Gesellschaften. Ich sag mal, Sparta nehmen wir mal raus oder so, ja. Aber in fast allen Gesellschaftsformen sind Männer ein Problem. Ja, und zwar.
Aber jetzt hat Daniel gesagt. Ach, verdammt.
Ja, sicherlich. 15 zwischen. Eule macht das ja nicht mehr.
Vor allem junge Männer.
Also zwischen 15.
Und dann wieder die genau. Ganz Alten.
Ja, gut, die ganz Alten aus politischen Gründen, aber die kriminologisch gesehen sind Männer zwischen 15 und 25 ein Problem. Ja. Also, ist jetzt stark vereinfacht, aber sagen wir mal so, seit der griechischen Antike und früher, ne, also sind halt die Großteil der Straftäter, die es so gibt in einer Gesellschaft zwischen 15 und 25 und Männer. Ja, hey. Also das ist halt großartig. Und was aber natürlich auch so ist, dass man halt davon ausgehen muss, dass halt Menschen, die vielleicht noch nicht 40 sind oder 30, vielleicht ein anderes Verhältnis zum Strafrecht haben als ein 15-Jähriger. Ich glaube, da kann man sich einigen. Mhm. Und der Gesetzgeber hat angefangen in der Weimarer Republik und anschließend auch in der Bundesrepublik und in der DDR auch ein System entwickelt, das System heißt Jugendgerichtsgesetz. Das heißt, für Menschen erstmal unter 18, also für Jugendliche, ne, also juristisch gesehen Kinder, also wir erinnern, Nascituriusdann Eröffnungswehen, dann ist man ein Kind, dann ist man 14 und wird mit dem 14. Geburtstag ein Jugendlicher. Und wenn man jugendlich ist, nicht mehr jugendlich ist, nämlich mit 18, ist man bis zum 21. ein Heranwachsender. So, das ist das mal klar.
Man wächst
und
meistens Jugendliche, nicht mehr so viel in der Zeit.
Ja, das ist richtig, aber es ist trotzdem der Begriff. So, ich hingegen bin zum Beispiel total vom jugendlichen Aussehen und Gemüt und werde auch nicht mehr als Jugendlicher behandelt, was eine Ungerechtigkeit ist. Ja? Stimmt. Aber im Gegensatz so, ne, zu manch anderen. Also nein, Jugendliche unter 18, da gilt das Jugendgerichtsgesetz. Wenn man unter 14 ist, das kennt ihr auch das Spiel, ist man nicht strafmündig, hat man Schuldlos. Das heißt, man startet quasi mit einem einfacheren Verfahren. So. Und das Jugendgerichtsgesetz hat eine Besonderheit noch. Das Jugendgerichtsgesetz gilt nämlich auch für Heranwachsende, also unter 21, wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seinen sittlichen und geistigen Entwicklungen noch einem jugendlichen Gleichstand oder es sich nach Art, den Umständen oder Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt. Ich zitiere Thomas Fischer vom heutigen Tage. So ein hoch ausgebuffter, also wenn so ein 20-Jähriger so einen hoch ausgebufften Betrug organisiert mit verschiedenen Beteiligten und so weiter, dann ist das wahrscheinlich aufgrund der Tat eher nicht jugendspezifisch. Wenn man sich mit 2, 3 Jungs mal ordentlich in der Diskothek prügelt, so assi das ist, ist das wahrscheinlich eher jugendmäßig. Wenn man, sag ich mal, mit 20 und ein bisschen seit 5 Jahren nicht mehr zu Hause wohnt, schon eine eigene Familie gegründet hat, seit 3 Jahren arbeitet und so weiter, ist das wahrscheinlich eher ein Hinweis darauf und irgendwie sonst total ernst des Lebens ist, ist das wahrscheinlich ein Hinweis, dass man eher als Erwachsener als Jugendlicher ist. Wenn man aber irgendwie noch bei Mutti und Papi wohnt, kein eigenes Geld verdient, immer noch im Abitur rumlaboriert und Pokémon-Karten sammelt, sagen wir mal ein bisschen Hate ein, dann ist man vielleicht noch eher jugendlich.
Ich habe eine Frage dazu
festgestellt. Ja.
bedeutet das, wenn ich ein, also ist es inklusive des 21., also kann ich vor 22 oder wenn ich Punkt an dem Tag, an dem ich 21 werde, ist das durch?
Bis zum Erreichen des 21. Geburtstags.
Ja. Ja, das wollte ich
wissen. Und so, also wenn man eins von diesen beiden Sachen ist, dann gilt das Jugendgerichtsgesetz. Und hier, das so konnte man es der Gazette entnehmen, wir selber haben die Akten ja leider nicht.
Schade.
Da dürfen wir auch nicht drüber sprechen. Also wenn man das sieht, dann ist es scheinbar so gewesen, dass man ihn sich angeschaut hat, und zwar zum Zeitpunkt der Tat.
Genau, das nicht, ist auch, ne, wichtig. Nicht später. Ja.
Also da gibt es unterschiedliche Zeitpunkte, kommen wir gleich auch nochmal zu. Zum Zeitpunkt der Tat hat das Gericht dann festgestellt, naja, wird wohl jugendlich sein. Man muss fairerweise sagen, dass das Gericht so mehr oder weniger regelmäßig davon ausgeht, erstmal behandeln wir den Jugendlichen, und wenn es dann genug Hinweise gibt, dass es anders ist, dann behandeln wir ihn nicht mehr.
Mhm.
So. Und naja, das Jugendstrafrecht hat halt ein anderes Ziel als das Erwachsenenstrafrecht. Also Leute, die über Strafrecht reden im Internet, sage ich mal, da ist ja eigentlich, gibt's halt nur genau zwei Möglichkeiten. Diese eine Möglichkeit ist Rache, ja, also die höchstmögliche Strafe.
Für jeden.
Geht es ab, bei jeder, genau, Tat, für jeden, immer, der etwas tut, außer,
für mich
die
selber.
Ausnahme ist, wann, genau, außer man ist selber dran, ne, Mensch, alle köpfen, ja, sie haben mir jetzt irgendwie die Steuern gezahlt. Ja, das war ein Versehen, ne,
so. Genau, natürlich.
Also da kann man irgendwie, also da jetzt was, eine Geldstrafe, ne, nein, also, ne, das ist Schrödingers Strafrecht. Nein, also, das Ziel ist, das Ziel des normalen Strafrechts ist ein bisschen komplett. Das Ziel des Jugendstrafrechts ist es, dass dieses Jugendstrafrecht vor allen erneuten Straftat eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken soll. Und es geht darum, dass man einen Erziehungsgedanken hat. So, und dieser Erziehungsgedanke sagt, wenn du 16 bist und eine Bank überfällst, das ist vielleicht ein bisschen hoch, wenn du 16 bist und eine Prügelei anzettelst und da irgendwie jemand schlägst, ja, dann geht es halt nicht hauptsächlich darum, jetzt irgendwie Rache zu nehmen und dich zu bestrafen, sondern es geht darum, dich zu erziehen, dass du das nicht wieder machst.
Mhm.
Und wenn du halt 26 bist, dann geht es halt auch darum, um dich zu bestrafen. Mein Lieblingsbeispiel, wenn ich das Mandanten erzähle, ist immer das Beispiel, was ich aus einem Fall, den ich betreut habe, noch als Referendar. Da war ein 14-Jähriger, der kriegt von einer 13-Jährigen ein Nacktfoto. Ja, sie hat sich jetzt irgendwie ausgemalt, Mensch, wenn ich den Nacktfoto schicke, dann verliebt er sich ganz doll in mich, ist zu mir lieb und wir werden bis ans Ende unserer Tage zusammenleben. Er dachte sich so, hä, warum schickt die mir denn ein Nacktfoto, was soll ich denn damit? Ne, der war halt nicht so weit vielleicht wie die Kleine. So, Nacktfoto von einer 13-Jährigen ist was, Laura?
Nicht schön. Also.
Ja, das stimmt, objektiv war das so, aber darüber hinaus. Was ist das für eine Pornografie?
Kinderpornografie.
Yay, strafbar, ne? So. Also, er hat jetzt also.
Ich das liebe, diese Fragen gestellt zu bekommen. Ihr müsst wissen, dass Daniel das immer tut, auch im Privatleben.
Das ist wirklich voll wie der Assi, danke. Also, er kriegt dieses Porno-Ding. Es fiel ihm da nichts anderes ein, als das Mädel zu beschnacken, ihm doch noch ein paar mehr zu schicken und das an seine Kumpels zu schicken.
Männer
so,
sind halt ein mal, Problem.
Verbreiten, ja, das war ein kleiner Junge. So,
der wird zum
Verbreiten
Mann, wenn er jetzt schon so drauf ist. Dann ist
ja, was wird da, wenn der groß ist? So, nein, also, Kinderpornografie, und da war jetzt ganz viel Ärger, und jetzt wurde das Handy halt einkassiert, auch die Handys von seinen Kumpels. Und ich konnte dann recht erfolgreich darstellen, warum er das gemacht hat, dass er nämlich irgendwie noch total nicht reif ist. Und ich konnte vor allen Dingen erklären, der Junge saß nämlich heulend in meiner Kanzlei und wollte dieses Handy wieder haben. Nur ein paar Minuten. Warum? Da war irgendwelche Wiederherstellungsinformationen für seinen Fortnite-Account drauf. und das brauchte er, weil seine Mutti hatte die PlayStation zurückgesetzt als Strafe. Und dann war halt alles egal. Ich gehe ins Gefängnis und so weiter, ne?
Hauptsache, ich kann wieder Fortnite
spielen. Ja, genau. Hauptsache, ich kann wieder Fortnite spielen. Und das haben wir ihm dann mal ausgeredet. Nein, also was ich sagen will ist...
Aber bist du gemein? Du hast ihm nicht die Infos gegeben.
Ja, der Fall ist übrigens auch so ein bisschen abgewandelt, ne, damit der irgendwie auch öffentlich werden darf. Aber nehmt das mal als Beispiel, wenn ich halt als 14-Jähriger, wenn ich dem das Handy wegnehme als Staatsanwaltschaft, also ich gebe ihm das nicht wieder, ne, mhm, dann ist das für ihn unter Umständen eine extrem harte Strafe. Ja, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil, wie gesagt, leicht abgewandelt, Fortnite ist drauf. Ja. Mhm. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wenn das halt reicht, um auf jemanden wirklich hart einzuwirken, dann ist unter Umständen gar kein Strafverfahren mehr nötig. Ne? Dann kann man vielleicht sagen, pass mal auf, du bist so und so bestraft worden von deinen Eltern, das Handy bleibt hier, dein Rechtsanwalt hat es erzählt, da sind irgendwelche Daten drauf, die du brauchst. Und dann war's das. Ne? Dann hat man verstanden, dass das nicht geht. Da braucht man jetzt keine Strafe. So. Mhm. Und das ist eine Idee. Wie gesagt, die Geschichte, die ich eben erzählt habe, ist stark abgewandelt, aber nehmt sie einfach mal so als so oder so ähnlich passiert hin. Das würde immer klappen. Es gibt dann noch folgende Sache, die man wissen muss. Es gibt dann sogenannte Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel.
Klingt schon wieder erst gut.
Ja, Zuchtmittel ist sowas wie Arrest, ne? Also das ist halt.
Klingt aber schon wieder so, als käme es aus einer Zeit, die nicht gut war.
Ja, das ist halt Fachbegriffe, ne?
Ja, ja.
Erst wenn die schwer, also und die gehen vor einer Jugendstrafe, ne? Für eine Jugendstrafe muss es halt sein, wenn, gibt es halt erst, Paragraph 17 JGG, wenn die schädlichen Neigungen des Jugendlichen, die in der Tat hervorgetreten sind, dazu führen, dass die anderen Mittel nicht mehr ausreichen, oder wenn wegen der Schwere der Schuld diese Strafe erforderlich ist. Können wir ja gleich mal diskutieren.
Mhm. Genau, ja. So,
und das gilt halt vor dem normalen Strafrecht. Für Jugendliche und Heranwachsende.
Genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Richtig?
Genau, Laura. Wegen was mache ich mich denn strafbar, wenn ich jemanden umfahre mit dem Auto?
Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Ja.
Ich kann mich natürlich, der Otto Normal Bildleser oder die Otto Normal Bildleserin würde natürlich sagen, es ist immer Mord. Ist immer, wenn ich jemanden umbringe, ist auch eigentlich immer Mord. Kann natürlich auch sein, wenn ich gezielt mit Vorsatz auf jemanden zufahre, dann plus ein Mordmerkmal, dann kann das sein. Es kann ein normaler Totschlag sein, indem ich vorsätzlich auf jemanden zufahre ohne ein Mordmerkmal. Wir haben das schön in Folge 1 erklärt, was da der Unterschied ist. Und natürlich kann ich auch jemanden versehentlich umfahren. Und dann kann es eine fahrlässige Tötung sein nach 222 StGB. Genau. Und Daniel, du wolltest was Schönes zur Fahrlässigkeit kurz erzählen. Wir haben uns entschieden, Fahrlässigkeit nicht in aller Ausführlichkeit heute zu machen, aber zur fahrlässigen Tötung kurz was zu sagen.
Genau, also Laura hat das schon ganz gut angeteasert. Wenn ich mich, also es gibt eine Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Also wenn ich etwas, der Erfolg ist immer gleich, ich fahre jemanden um, der ist tot. Oder die ist tot. Die Frage ist jetzt,
nachdem ich
das Totschlag? Genau, also sonst ist Leichen... Schändung, Schleichen, Totenruhe und was. Also, wenn ich jemanden umfahre mit dem Auto und dann verstirbt diese Person, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich eine vorsätzliche Tötung, Mord oder Totschlag oder eine fahrlässige Tötung. Vorsatz ist, wenn ich weiß, was ich da tue und wenn ich mich mit dem Erfolg abfinde. Also das Beispiel, ich überhole eine Fahrradfahrerin in der Innenstadt, in Hannover, da ist immer eng, und ich sehe, oh, das wird eng. Da könnte was passieren, ne? Wenn es schief geht, so. Und ich erkenne, wenn ich da jetzt die überhole, vielleicht fällt die um und dann ist sie tot. Das muss ich erkennen, so. Und ich mach's trotzdem. Und wenn ich jetzt in meinem Kopf mir denke, ach, das wird schon gut gehen, ja. Das ist dann die gewisse Luxoria, nennt sich das Ganze.
Bewusste Fahrlässigkeit.
Das ist die bewusste Fahrlässigkeit, ja. Und das heißt, ich sage, ich vertraue drauf. Wenn ich da jetzt nicht vertraue, sondern sage, ach, die trägt, ein Helm ist schlecht. Also, das ist mir egal, wenn die umfällt und tot ist. Ich muss jetzt hier lang. Mhm. Oder was auch immer. Ist mir halt egal. Ich will das nicht. Ne? Wer will schon jemanden umbringen? Ja, also, gibt's Leute, aber will ich nicht. aber das ist mir egal. Ja, und was anderes ist mir wichtiger. So. Dann ist es Vorsatz. Ne? Und zwar Dolus Directus, ist nicht Dolus Directus, Dolus Eventualis.
Billigendes, ja? Eventual in Aufnehmen. Vorsatz.
Genau, das Billigen in Kauf nehmen. Und daran entscheidet sich, ob ich wegen Totschlags angeklagt werde oder verurteilt werde oder ob ich verurteilt werde wegen fahrlässiger Tötung. Der Witz ist natürlich, dass jeder Mensch auf dem Planeten, dem das passiert und der einen nicht vollkommen bekloppten Strafverteidiger bei sich hat, natürlich sagen wird, das habe ich nicht gewollt, Herr Richter, ne, Frau Vorsitzende, das war alles nicht meine Absicht. Das habe ich erstens nicht gesehen, dass das passieren kann. Und zweitens, wenn ich es gesehen habe, wollte ich es auf keinen Fall. Ich habe wirklich drauf vertraut, dass da nichts passiert. Da war ja noch 2 Zentimeter Platz. Deshalb macht die Rechtsprechung natürlich folgenden Trick. Die Leute können ja nicht in die Zeitmaschine steigen und in den Kopf gucken oder gucken und Dings, sondern man guckt sich natürlich das äußere Geschehen an und dann überlegt man sich nach dem, was hier so passiert ist, ist es da realistisch, dass die Person noch drauf vertrauen konnte. Ne? Also anders ausgedrückt, immer durch die Gegend laufen und Mist machen und total drauf vertrauen, nach innerlicher Überzeugung, dass nichts passiert, reicht natürlich nicht aus. Am Ende kommt es natürlich massiv, wie immer bei Vorsatzfragen an, das kriegt man im Studium auch gar nicht so mit, bei Vorsatzfragen kommt es immer auf den äußeren Ablauf an, weil es das Einzige ist, wo man auf die innere Sachen
das stimmt, ja.
machen kann. So, und das ist, deswegen ist kein Mord. Ja? Selbst wenn das und, heimtückisch genau. war, also dass sie das gar nicht gesehen hat, es ist einfach keine vorsätzliche Tötung. Also das Gericht hat offensichtlich festgestellt.
Genau, kein Totschlag dann.
Genau, es ist hat offensichtlich festgestellt, der hat drauf vertraut, dass nichts passiert.
Genau, deswegen wäre es in der Theorie eine fahrlässige, eine fahrlässige Tötung. Warum ist das nicht, warum er deswegen nicht verurteilt ist, dazu kommen wir gleich.
Genau, einen kleinen Schwenk noch. Ja. Spannend ist nämlich dazu der Berliner SUV-Fall.
Den machen wir noch den in zusammen? Der, die beiden, die jetzt das zweite Mal wegen Mordes verurteilt worden sind. Nee,
das ist der Berliner Raser-Fall.
Ach, der SUV-Fall. Sag an.
SUV fährt eine Familie, Teile der Familie tot.
Stimmt, ja, man aber fragt, da habe ich mich nicht mehr länger mit befasst, was danach
genau,
passiert
ist. Genau, jetzt passiert Folgendes, also in der Berliner Innenstadt, jetzt passiert, also SUV, das sind diese großen, schweren Autos. So,
Fahrt
und,
keine SUVs.
Genau, es sei denn, ihr hasst Greta, so. Aber oder nein, genau, oder und die Umwelt, also andere Menschen, so. Jetzt ist folgende Sache, das ging durch die Presse, irgendwie soll irgendjemand gesagt haben, der Fahrer ist Epileptiker.
Mhm.
So, jetzt muss man wissen, wenn Epileptiker oder Epileptikerinnen Auto fahren oder einen epileptischen Anfall haben, die können dann irgendwelche Medikamente nehmen, dann dürfen die irgendwann nicht mehr Auto fahren. Ja. Aus zwei Gründen. Erstens wird der Führerschein irgendwie, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, also man kriegt dann die Sache so, darfst du jetzt erstmal nicht, keine Fahrerlaubnis mehr. Die zweite Sache ist, wenn ich jetzt weiß, dass ich ab und zu einen epileptischen Anfall habe und ins Auto steige, dann kann ich ja unter Umständen nicht mehr darauf vertrauen, dass schon alles gut geht. Ich weiß ja, wenn ich mit meinen 3 Tonnen Stahl von VW, ja, und 180 PS durch die Berliner Innenstadt schüssel und da sind überall Menschen und dann kriege ich einen epileptischen Anfall, dann fahre ich vielleicht irgendwo gegen.
Mhm.
Und dann sind da vielleicht Menschen, dann sind die vielleicht tot. Also finde ich mich unter Umständen mit dem Einsteigen schon damit ab, dass am Ende jemand tot sein könnte. Und die gleiche Frage kann man sich natürlich bei jemanden stellen, der alkoholisiert ist.
Ja, genau, dazu kommen wir später aber noch.
Dazu kommen wir später, genau. Also die Frage, die man sich stellen muss, wenn ich anfahre, losfahre, was denke ich mir dabei eigentlich?
Denke ich überhaupt
irgendwas? Darf ich vertrauen, dass nichts passiert? Die meisten Leute denken, ja, nie, ich auch nicht. Wenn ich ins Auto steige, denke ich immer, ich will nach Hause. Ja? Deswegen steige ich da jetzt rein und ich will irgendwo anders hin, will in den Knast fahren.
Mal wieder.
Das ist der Running Gag im Freundeskreis. Wo ist Bruki? Bruki ist schon wieder im Knast.
Genau. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, es ist keine fahrlässige Tötung geworden im Urteil, sondern ein fahrlässiger Vollrausch. Und ein Grund, der damit zusammenhängt, ist die Schuldunfähigkeit. Was ist die Schuld, beziehungsweise was ist die Schuldunfähigkeit? Schuld ist erstmal ganz, ganz kurz individuelle Vorwerfbarkeit eines rechtswidrigen Verhaltens. Das ist nicht vorhanden, wenn die Einsicht zum, dass man ein Unrecht begeht bei der Begehung der Tat fehlt. Daniel darf mich übrigens gerne ergänzen, wenn er das möchte.
Daniel hat schon genug geredet. Ich höre mir das an und stelle gleich Fragen.
Gut, dann gibt es den Paragraph 20 und den Paragraph 21 StGB, wo das geregelt ist, die Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung in Paragraph 20 und die verminderte Schuldfähigkeit in 21. Was fällt unter seelische Störung? Beziehungsweise wann wird die Schuld komplett aufgehoben? Die Schuldfähigkeit. Das kann zum Beispiel der Fall sein bei bestimmten psychischen Krankheiten. Natürlich nicht bei jeder. Und vor allem gilt das für verschiedene Formen von Psychosen, die man haben kann. Dazu fällt zum Beispiel auch Schizophrenie oder Paranoia. Und interessant ist dann in diesem Zusammenhang der Alkoholrausch. Der Alkoholrausch ist nämlich auch eine Psychose. Zumindest wenn er eine gewisse Intensität erreicht. Also es ist dann eine sogenannte Alkoholintoxikationspsychose, die akut ist, aber sich wieder beruhigt quasi. Also das ist ja nichts, was man dauerhaft hat. Das hat man so lange, wie man Alkohol im Blut hat. Und das legt sich dann irgendwann wieder, hoffentlich. Ist auch davon abzugrenzen, der Alkoholmissbrauch. Also so eine Alkoholintoxikationspsychose hat wahrscheinlich jeder, der von uns oder die von uns mal ein bisschen mehr Alkohol getrunken hat, wahrscheinlich schon irgendwie gehabt.
Nein.
Das bedeutet nämlich, durch so eine Psychose entsteht eine Störung des Gleichgewichts von Antriebs- und Hemmungsmechanismen und das wiederum führt zur Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit. Und ich denke, das dürfte bekannt sein, dass das zu verschiedenen, also ist ja bei jedem ein bisschen anders, wie sich das auswirkt, aber ab einem gewissen Promillegehalt, auch das ist bei jedem anders, kann das schwierig werden. Es gibt keine richtigen, doch es gibt ein paar Richtwerte, aber grundsätzlich gibt es immer eine Einzelfallbetrachtung, weil natürlich jeder unterschiedlich viel verträgt auch und unterschiedlich viel Alkohol gewöhnt ist. Medizinisch wird gesagt, ein schwerer Rausch beginnt ab 2,5 Promille. Ich glaube, so viel könnte ich gar nicht trinken. Also so viel.
Ich verrate jetzt ein Geheimnis in der Öffentlichkeit. Also mit 0,9 Promille war ich beim Trinktest der Staatsanwaltschaft, ich kann gleich mal erklären, was das ist, so fertig, dass ich wirklich dann erst angefangen habe, richtig zu trinken. Aber eigentlich war bei 0,9 Promille, das hätte vollkommen gereicht. Also bis 2,5 habe ich es an dem Abend auf keinen Fall geschafft. Und das war ein fieser Absturz. Also kurz Trinktest der Staatsanwaltschaft, wenn ihr Vorjuristinnen oder Vorjuristen werdet, werdet ihr irgendwann geladen zu einer Veranstaltung, wo die Polizei da ist und jemand von der Drogenberatung, von der Suchtberatung, und dann trinkt man unter kontrollierten
Bedingungen,
Husterei und so, trinkt man Alkohol und am Ende gibt's irgendwelche Leute, die sich ins Gericht übergeben, ich war es nicht.
Das ist beruhigend.
So, das, ja, also das ist, dann sieht man mal, wie viel Promille man hat und so. Und also ich glaube, die Haupterkenntnis von mir war, mit Bier schaffst du kaum, also wenn du Bier wegtrinkst oder Wein, du schaffst kaum irgendwas hin, also du brauchst schon Schnaps. So, ansonsten.
Ist ja auch nicht zwingend erstrebenswert.
Fragt mal Juristinnen und Juristen, also Volljuristinnen und Volljuristen nach ihren Staatsanwaltschaftstrinkgeschichten. Die sind meistens.
Das ist tatsächlich berühmt berüchtigt.
Ja, aber ich werde abgemahnt, wenn ich hier Sachen erzähle.
Okay, ich möchte auch nur noch kurz ergänzen, das sind so Beispiele für die Aufhebung der Schuldfähigkeit. Es gibt noch den 21, die verminderte Schuldfähigkeit, und da geht es darum, wenn die Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen, aus einem der in Paragraph 20, also aus den Gründen, die ich gerade schon beispielhaft genannt habe, erheblich vermindert, dann kann die Strafe gemindert werden. Das bedeutet halt, dass die Schuldfähigkeit nicht komplett aufgehoben ist, aber vermindert ist. So, Daniel.
Darf ich dich da mal was fragen?
Ja, ich weiß nicht.
Findest du das überzeugend?
Inwiefern?
Ich habe mich damit in der Vergangenheit so ein bisschen auseinandergesetzt, in den letzten Wochen vor allem auch ein bisschen auseinandersetzen müssen, ob aktueller Fälle. Und, also ich überlege halt Folgendes, entweder kann ich ja einsehen, ich mache hier was falsch.
Mhm.
Oder ich kann es nicht einsehen. Muss es da zwingend, Fischer hat es heute auch auf Spiegel Online so geschrieben, dass es ein fließender Übergang ist? Ist das nicht eher so eine On-Off-Nummer?
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich kann mir das auch schwer vorstellen in der Praxis, wann man noch sagt, es ist erheblich vermindert, ist ja auch schon eine sehr, also schon sehr stark so, ne? Also das für mich, also klingt das ja so kurz vor Schuldunfähigkeit quasi.
Ja, kurz vor würde ja bedeuten, aber dann wäre es ja doch, ne? Also die Frage ist ja, ob die Leute, die kurz vor der Schuldunfähigkeit noch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen oder nicht. Also,
klar.
Das ist halt so eine Wertungssache.
Genau,
ne?
Aber ich finde, der Paragraph klingt so, als wäre erheblich vermindert quasi, du stehst schon ganz knapp davor, und dann ist die Frage, da hast du recht, können sie dann nicht doch Entscheidungen treffen? Also nein, das überzeugt mich dann nicht abschließend.
Ja, also kurz zur Rechtsfolge 20, wenn man 20er kriegt, also schuldunfähig ist, kann man für die Tat nicht verurteilt werden. Da gibt es einen alten Staatsanwaltschaftswitz, Staatsanwältewitz, kennst du den, Laura?
Nee, doch.
Sagt der Verteidiger,
Irgendwas mit 63 und so noch.
Genau, sagt der Verteidiger, 2021, also übersetzt, können mein Mandant gar nicht richtig verurteilen, sagt der Staatsanwalt, toll, 63, das ist nämlich die Rechtsfolge, wenn man wegen 20 nicht, wenn man wegen 20 nicht verurteilt werden kann, dann wird man wegen 23, kommt man in Sicherungsverfahren, und dann, 63, kommt man in Sicherungsverfahren. Das bedeutet halt Maßregelvollzug, also geschlossene forensische Psychiatrie, und zwar so lange, bis man wieder gesund ist. Und das ist natürlich viel schlimmer als, ich sag mal, 10 Jahre für einen bewaffneten Raub.
Wahrscheinlich.
Ne, weil bei 10 Jahren für einen bewaffneten Raub konntest du nach 5 oder 6,5 Jahren raus,
also
6,6 Jahren. Können wir auch drüber reden. Und wenn du halt in die Psychiatrie kommst, musst du halt gesund werden. Das ist unter Umständen gar nicht so einfach.
Stimmt.
So, ne, deswegen, also 20 ist, man bekommt gar, also man, ne, das heißt, und 21 ist, man kriegt halt weniger, wird weniger doll bestraft, es gibt eine Minderung des Strafrahmens. Richtig gut ist übrigens im Zweifel des Angeklagten, für den Angeklagten, man kennt das in dubio pro reo, ne? Mhm. Man hat Zweifel, ob 20 vorliegt oder nicht, dann im Zweifel für den Angeklagten, dann sagt man, man nimmt 20 an.
Mhm.
Und dann ist die Frage, ob die Bedingungen für den 63 vorgelegt wurden, da ist auch Zweifel, und dann im Zweifel für den Angeklagten, man kriegt's nicht. Also, ne? Also das ist natürlich so,
das wieder so, das was wieder niemand begreift, wirklich, der nicht Jurist oder Juristin ist.
Ja, wie so ein Zweifel an, klang das einfach.
Genau.
So. Also, und was hat man jetzt festgestellt? Also, wenn ich jetzt so besoffen, oder machen wir mal ganz klar, wenn ich so besoffen bin, dass ich überhaupt nichts mehr auf der Reihe kriege, was kriege ich dann? 20 oder 21?
20.
Genau, mit dem Ergebnis kann ich nicht für verurteilt werden.
Genau. Aber.
Und wenn ich nicht so krass alkoholkrank bin, dass ich das immer wieder mache, sondern das mal so eine singuläre Sache, was passiert dann, Laura?
21?
Nee.
Nein, ich habe gerade nicht.
Hast du doch aufgeschrieben. 323. Vier doch.
Ja, du hast mir gerade meine Überleitung versaut. Ich wollte die ganz anders
machen. Okay, wir setzen mal zurück. Laura?
Also, wir wissen ja schon am Anfang, dass er doch verurteilt worden ist, obwohl er fast 3 Promille gehabt haben soll oder hatte. Und Daniel hat ja gerade schon erklärt, eigentlich kommen dann so Sachen in Betracht wie Maßregelhörzug, hat er aber nicht gekriegt. Es gibt nämlich dann noch eine schöne Konstruktion, die nennt sich 323a Vollrausch. Wer vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wer sich vorsätzlich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe und so weiter bestraft. So, kurzer Zwischenkommentar dazu. Es gibt noch ein weiteres ganz witziges Konstrukt, was wir vielleicht irgendwann anders nochmal, insbesondere für Studenten und Studentinnen könnte das interessant sein, erklären. Das ist nämlich die Actio Libera in Causa, die ALEC. Ich habe die geliebt tatsächlich, konnte sie irgendwann sehr schön vor mich runterbeten. Das ist so ein Konstrukt, womit man versucht, Leute zu bekommen, die sich betrinken, um dann im Zustand des Vollrausches Straftaten zu begehen. Da gibt's dann so ein paar Gründe, wann das gehen soll und wann das nicht. Ist aber in dem Fall nicht relevant, weil es hier eine Fahrlässigkeitstat war. Und da wird es nicht angewandt. Aber was bedeutet denn Vollrausch? Gehen wir das Delikt doch einmal durch. Die Tathandlung ist, sich in Rausch versetzen. Was könnte so ein Rausch sein? Daniel guckt mich schon ganz interessiert an.
Ja, alles, was mich high macht, ne? Also saufen, kiffen, ja, kiffen, ich weiß nicht, ob man sich in den Vollrausch kiffen kann, aber sagen wir mal, zu viel Kokain, zu viel Heroin, alles hier so um Crystal drumherum, solche Sachen. Also alle möglichen Rauschsachen, die dafür sorgen, dass ich so vollkommen abgespaced bin. Ich glaube, manche Rauschsachen sind halt überhaupt nicht geeignet, weil ich halt einfach einschlafe oder halt, ne, aber also, ey, weiß ich nicht, wenn ich so voll krass auf irgendwelchen Pilzen bin und so.
Ist bestimmt auch nicht so schön.
Da gibt's auch ganz unschöne Geschichten, was die Leute so machen, wenn sie Pilze fressen.
Wir meinen nicht Pilze aus dem Wald.
Ich glaube, die wachsen in anderen Wäldern.
Genau, also Rausch ist ein Zustand der Enthemmung. Und das hängt halt vom Rauschmittel ab, was das genau bedeutet, aber dass man halt das typische Erscheinungsbild dann bekommt und sich das psychisch auswirkt. Das muss auf jeden Fall vorliegen und man muss sich da rein versetzt haben. Das kann man auch vorsätzlich tun, also dass man billigend in Kauf genommen hat, mindestens billigend in Kauf genommen hat, dass man aufgrund des Konsums von irgendwelchen Rauschmitteln oder von Alkohol in diesen Rauschzustand, oh Gott, sich versetzt. Aber es geht auch fahrlässig. Und zwar, wenn man das Eintreten des Rauschzustandes in sorgfaltswidriger und vorwerfbarer Weise nicht bedacht hat. Daniel lacht.
Ja, Richard, was soll ich hier wissen, wenn ich 2 Liter Wodka trinke, dass ich besoffen werde? Okay, dann war das nicht Vorsatz, ist das sorgfaltswidrig.
Genau, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen drüber gestolpert. Also,
Ja, die Frage ist, wenn ich halt irgendwas trinke, nicht Wodka, ne, sondern wenn ich irgendwelche Cocktails trinke und die schmecken halt schon nach Farbstoff und ich trinke trotzdem weiter und glaube die ganze Zeit, ich trinke Saft, ne?
Ja, okay, dann macht das Sinn. Ja,
das also wäre wahrscheinlich so eine Sache, oder? Ich habe nicht auf dem Schirm, dass dieser Wein 5 Umdrehungen mehr hat.
Mhm, okay.
Und dass deswegen nach 2 Flaschen halt irgendwie total Schluss ist mit mir und nicht erst wie sonst nach 3.
Daniel hat mein Problem gelöst. Ich hatte nämlich ein Problem damit. Genau.
Zu wenig Wein, oder was?
Nein, Vollrausch konnte ich mir tatsächlich schwer vorstellen, zumindest bei Personen, die nicht das erste Mal trinken.
Ja. So. Kennst du übrigens den pathologischen Rausch?
Nein, selten.
Das habe ich im Fachanwaltskurs gelernt. Pathologischer Rausch ist, es gibt so ein paar Leute, die trinken so 2 Konsumeinheiten, also so 2 Glas Bier oder 2 Glas Wein oder 2 Schnaps. Dann sind die total drauf. Ja, also so 100, also so besoffen wie 1000 Russen, ja, so würde meine Oma sagen. So, ne, also vollkommen betrunken und flippen vollkommen aus. Das sind dann so Berserker-mäßig so Taten mit Messer ein Dutzend Mal oder noch häufiger zustechen, mit einer Axt irgendwie eine ganze Hütte auseinandernehmen oder so weiter. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, halbe Stunde, Viertelstunde, Dreiviertelstunde, pennen die ein, wachen auf und wissen von nichts.
Geil.
So, das ist ein pathologischer Rausch, den gibt's so, ich weiß nicht, jeder 10.000, 5.000 oder so. Und spannend ist, rein juristisch, beim ersten Mal hast du einen ganz klaren 20, ne, weil kannst du nicht gewusst haben.
Also und ab dem zweiten Mal, keine Schuldfähigkeit.
Genau, also ne, schuldunfähig. Und ab dem zweiten Mal wirst du schön verknackt, weil weißt ja, was passiert, ne?
Okay, ja. Ja.
Also wenn ihr pathologische Rauschtrinker seid, dann nehmt andere.
Lass es einfach sein. Zu viel Alkohol ist auch einfach nicht gut. Genau. Der Tatbestand hat noch eine sogenannte objektive Strafbarkeitsbedingung. Das bedeutet, dass man nur bestraft wird, wenn man eine rechtswidrige Tat begangen hat im Rauschzustand, eine sogenannte Rauschtat. Dieses Wort macht mich ein bisschen fertig. Und wegen dieser Tat nicht bestraft
Laura, werden. Ja? Sag mal 3-mal Rauschtat.
Nein.
Okay, Entschuldigung.
Weil man wegen dieser rechtswidrigen Rauschtat nicht bestraft werden kann, weil man infolge des Rausches sicher oder nicht ausschließbar schuldunfähig war. Genau. Und natürlich Rechtswidrigkeit und Schuld in Bezug auf sich in den Rausch versetzen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist der
Fall. Das ist die Frage, ne? Beim Trinktest der Staatsanwaltschaft, ist das nicht gerechtfertigt, dass sie sich in den Rausch setzen? Alles nicht.
Du hast ja noch keine Straftat bekommen, hoffentlich.
Der eine oder andere hat da eine Sachbeschädigung, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Durch Übergeben.
Okay.
Ja, ist ja nicht spannend, ne? Wenn du dich übergibst und dadurch Sachen beschädigst.
Ist das schon eine
oder Sachbeschädigung? Oder Menschen beleidigst.
Na ja, gut, kommt drauf an,
worauf ich auf die Füße kotze, ist das wahrscheinlich schon, ne?
Die können Schuhe hin sein,
oder wenn ich... Ja, und so, dann ist das auf jeden Fall... Das könnte schon sein. Das
stimmt.
Gibt's 23 Jahre. Was ist denn das Strafmaß?
Bis zu 5 oder so? Das war relativ hoch. Bis zu 5, ja.
Bis zu 5 Jahre, ja.
Und die Strafe darf nicht schwerer sein als die Strafe, die für die Rauschtat angedroht wurde. Gut, dann gucken wir uns doch den Fall mal an. Also, der junge Mann war 18. Das haben wir eben schon kurz erklärt. Also Jugendstrafrecht kann man anwenden und wurde, glaube ich, auch angewandt. Gibt keine gegenteiligen Angaben dazu. Hatte fast 3 Promille. Und ist verurteilt worden wegen fahrlässigem Vollrausch. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich sonst eine fahrlässige Tötung bekommen hätte, aber aufgrund von Schuldunfähigkeit das nicht möglich war und man dann diese, ich nenne es mal Hilfskonstruktion des fahrlässigen Vollrausches gewählt hat. Und dafür gab es 5.000 Euro Geldstrafe und 1 Monat Fahrverbot.
Ach, 1 Monat Fahrverbot jetzt auch noch?
Ja. Und die Welt ist in Aufruhr, weil man wisse ja, wenn man sich alkoholisiert ins Auto setzt, dass sowas passieren kann.
Also ich glaube, 2 Dinge. Also ich glaube, einmal ist die Sache, das Hauptproblem an dieser Sache ist wieder, dass irgendein dummer Richter, und ich meine das Wort wörtlich, sich da zitieren lässt mit, ich kann den Vater nicht in die Augen schauen, das und das kann man nur nach 10 Semestern Jura erklären, biff, baff, buff. Also, wenn ich das sagen kann, muss, dann habe ich ja, bin ich ja offensichtlich nicht überzeugt, dass das die richtige Strafe ist, als Richter.
Dann denke ich, ja.
Dann muss man halt auch mal die sorry, ich glaube, es war ein Richter, also Eier in der Hose haben und mal ausurteilen, was man meint, was richtig
ist. Naja, vor allem, weil der Strafrahmen ja grundsätzlich, also ob das sinnvoll ist oder nicht, ist ja die andere Frage, aber der Strafrahmen lässt ja schon mehr zu.
So. Was er eigentlich meint ist, oh Gott, da ist jemand tot und wir müssen Jugendstrafrecht anwenden. Mhm. Weil sonst wäre alles andere möglich. Dann hätte man ja 5 Jahre ins Gefängnis stecken können. Und dann nochmal zurück, also ob ein 18-Jähriger, ich meine gelesen zu haben, der betrunken mit 3 anderen Kumpels durch die Gegend fährt, das ist natürlich eine richtig dumme Aktion. Ob man den jetzt 5 Jahre ins Gefängnis stecken muss oder 10 oder 2 oder 3, weil dabei jemand zu Tode kommt, ob das die Welt besser macht, weiß ich nicht. Und die andere Sache ist, was man mit dem macht, entscheidet man ja nicht heute, sondern nicht zu dem Zeitpunkt der Tat, wo er da vielleicht noch Vollidiot ist. Der ist ja 2 Jahre älter geworden.
Genau.
Und wenn ich mir so kleine Cousins und Cousinen anschaue, wie die sich in 2 Jahren entwickeln, oder wenn ich auch überlege, wie ich mich in 2 Jahren entwickelt habe in dem Alter.
Auch jetzt noch.
Dann ist das ja unter Umständen, ja, das wird ja, am Anfang, ich bin ja noch nicht so alt, aber.
Nein.
Das wird ja, also wie man sich verändert, wird man, da wird, das wird ja irgendwann deutlich flacher, ne? Also irgendwann hat man halt eine Persönlichkeitsstruktur, so irgendwann Mitte 20, und ob sich da dann noch irgendwie dramatisch was ändert, sicherlich, aber über längere Zeiträume. Ein 18-Jähriger, der die Erfahrung hat, dass er einen Menschen getötet hat, weil er sich besoffen ins Auto gesetzt hat, der wird nach 2 Jahren, das ist ja auch ganz schön lange Zeit, ne? Also im Jugendstrafrecht eigentlich zack, zack, da wird es also auch einen Grund geben. Da muss man mal überlegen, hat das noch was damit zu tun? Und dann kommt die letzte Sache, wenn ich so Nebenklagen mache, die Menschen glauben immer oder häufig, ist es ein großer Prozess und dann gibt es eine harte Strafe und wenn die richtig hart ist, dann geht es mir anschließend besser. Das stimmt aber nicht. Also es gibt ganz, ich habe das noch nicht richtig erlebt, dass Menschen wegen einer hohen Strafe hatten, aber es gibt wohl Fälle. Aber statistisch ist es so, die Leute fühlen sich danach genauso leer. Ne? Also toll, jetzt kriegt er 5 Jahre statt 4 oder 10 statt 5 oder 15 statt 10.
Ja, ja, weil...
Und dann ist meine Tochter, mein Freund, mein immer noch tot. Ich habe immer noch kein Geld von denen gesehen.
Ja, man kann das halt auch nur bedingt wieder gut machen, weil es nicht wieder gut zu machen ist.
Ja. Übrigens, die Geldstrafe ist wahrscheinlich eine Auflage nach 15 EJGG, habe ich gerade nochmal geschaut. Ja. Die Jugend, der soll eigentlich, soll nur angeordnet werden, wenn eine leichte Verfehlung begangen wurde. Ja. Ja, auch die Frage, ob das richtig ist. Also es gibt ja noch eine Berufung, Besonderheit im Jugendgerichtsgesetz ist, es gibt nur ein Rechtsmittel, sonst gibt es eine Berufung und Revision. In dem Fall gibt es nur eine Berufung. Oder eine Revision und die Berufung geht vor. Also nur, das Fachanwaltswissen auch, habe ich, glaube ich, im Referendariat auch nicht gelernt.
Bin auch noch nicht im
Referendariat. Aber ja, ich sage ja nur, das ist, also muss man sich nicht grämen, wenn man es nicht kennt. JGG ist dann schon ein wenig abgespaced. Also gibt nur die Berufung, das heißt, das Ganze wird nochmal aufgemacht, da kann ja alles rauskommen. Da kann jetzt irgendwie 5 Jahre oder 10 Jahre rauskommen. Oder gar 15 Jahre in besonderen Fällen gibt es auch mehr als 10 Jahre im Jugendgerichtsgesetz. Glaube ich aber nicht.
Okay.
Ja, vielleicht nicht so aufregend, auch wenn man bei Instagram 20.000 Follower hat. Das ist halt so mein Tipp.
Vielleicht einfach mal weniger Unsinn erzählen und sich mal ein bisschen mit Leuten unterhalten, die davon Ahnung haben.
Ja, dann sich mal überlegen, so ein Richter macht das ja auch nicht aus Spaß.
Nee.
Der wird ja auch einen Grund gehabt haben. Insbesondere, wenn er es selber anders sieht.
Das ist wirklich großartig. Man sollte vielleicht als Richter oder Richterin auch einfach mal nichts dazu sagen.
Ja, ich habe heute eine Vorlesung gehalten, da ging es irgendwie auf einer Ecke auch darum, Halb- und Dreiviertelstrafe. Und dann sagte auch jemand, finde ich total doof. Und da habe ich gesagt, weil die Welt ja so viel besser wird, wenn Leute im Gefängnis sitzen.
Nein, werden sie nicht. Also die Menschen werden auch nicht.
Ja, genau. Ja, und die Welt auch nicht.
Nee. Gut.
Gut,
das war unser
Laura, wir haben noch
Thema
einen
Umkommen.
Move.
Genau, wir haben
den Move. Du wolltest jetzt zum romantischen Teil dieses Podcasts.
Ja, genau, der romantische Teil. Es war tatsächlich relativ schwierig, seriöse Quellen zu finden, das muss ich dazu sagen. Und die.
Aber tonight.de hat dir geholfen. Ich sehe hier gerade den Link sehe. Was ist denn tonight.de?
Das weiß ich nicht, aber tonight.de verwies auf die Bild, weil die Bild nämlich eine Paywall hatte und ich es nicht eingesehen habe. Da was zu bezahlen und die Bild tatsächlich die meisten Infos dazu hatte und deswegen habe ich mir das davon geklaut. Also das sage ich vorweg.
Das Szene- und Partyportal Düsseldorf Tonight.
Oh Mensch, ja. Wieso denn? Naja, egal. Also, wir haben den Strafrechtsmove der Folge und das ist der junge Mann, der in die JVA Vechter eingebrochen ist. Ich betone eingebrochen. Aus Liebe zu seiner Freundin oder dann Ex-Freundin. Der Fall lief folgendermaßen. Die junge Dame sitzt seit, ist auch 18, meine ich, oder 20, das weiß ich gerade nicht, ich glaube auch 18. Seit 2 Jahren in Haft, in offenem Vollzug. Ich habe leider nicht rausfinden können, weswegen. Laut Bild, beziehungsweise laut Tonight, die dann wiederum auf Bild verweist, wegen Gewalt und Vermögensdelikten, das soll eine sogenannte Intensivtäterin sein, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man mit 18 schon seit 2 Jahren in Haft sitzt.
Frauen sind ein Problem.
Nein, nein, einfach nein.
Diese Frau ist deins Problem.
So, die ist aber, die geht normal zur Schule und hat sich da dann in einen jungen Mann verliebt und das war alles ganz schön. Und dann hat sie aber irgendwann in einer Kurzschlussreaktion mit ihm telefonisch Schluss gemacht. Und er hat gesagt, in 15 Minuten bin ich da. Und ist dann zur Haftanstalt, zur JVA gelaufen. Mittels einer Laterne über die Mauer geklettert dort und hat sich extra noch möglichst viele Klamotten ausgezogen.
Schlafnachtknall.
Naja, er wollte nicht am Stacheldraht hängen bleiben. Das ist gar nicht so dumm, die
Idee. Ach so. Idee. Ja, wenn du natürlich zu viel austrägst, dann bleibst du natürlich besonders fies hängen, ne? Das ist ja auch ein Problem als Mann.
Genau. Und er hat es tatsächlich, es ist sehr spannend, weil er auch wissen musste, wo das Fenster war. Aber er hat es zum Fenster der Zelle seiner Freundin geschafft. Ich habe dann bei der Bild beziehungsweise über andere Quellen noch auch gesehen, dass sie das wohl auch ganz toll fand und man soll sich durch die Gitterstäbe geküsst haben und es muss ganz romantisch gewesen sein. er hat auch sich dann geweigert, wieder runterzukommen. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, wie er da reinkommen will, aber gut. Und dann kam die Feuerwehr.
Wenn er nackt ist und sich ganz doll eincremt, vielleicht flutscht er dann so durch die Gitterstäbe. Das ist meine Vorstellung gerade.
Auf jeden Fall musste dann die Feuerwehr mit einer Leiter kommen und ihn runterholen. Und jetzt gibt's Ermittlungen gegen ihn wegen Hausfriedensbruch und unerlaubtem Kontakt mit Gefangenen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit.
Das heißt aber nicht unerlaubter Kontakt, sondern es heißt passend unerlaubter Verkehr mit.
Er soll jetzt wohl auch eine, ist es Kontaktsperre? Ich weiß es nicht, von 4 Wochen bekommen haben, wo er sie jetzt nicht sehen darf. Aber sie hat gesagt, sie wird tatsächlich in 4 Monaten wohl entlassen und dann will sie mit ihm zusammenziehen. Es ist alles sehr romantisch.
Oh.
Also es lohnt sich manchmal, Widrigkeiten auf sich zu nehmen.
Also zum Beispiel ein Strafverfahren und ein Obi-Verfahren. Also ganz kurz, um das mal so sagen, also Hausfriedensbruch kennt er, ne? Wenn du irgendwo reingehst, wo du nicht rein darfst. Wenn du nichts kaputt machst, ist das gut. Und es gibt den Verkehr mit Gefangenen, Paragraph 115 Ordnungswidrigkeitengesetz. Und das ordnungswidrig, also nicht strafbar, sondern du musst nur bezahlen. Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt einen Gefangenen Sachen oder Nachrichten übermittelt oder sich von ihm übermitteln lässt oder sich mit einem Gefangenen, der sich innerhalb einer Vollzugsanstalt befindet, von außen durch Worte oder Zeichen verständigt.
Aber er war ja nicht draußen, war drin.
Na, ja, die Gefangene ist ja drin.
Ja, aber wer auch.
Also ist ja auch egal, wenn du. Ja, aber. Stimmt. Von außen durch Worte oder Zeichen. Er war schon drin. Ei, ja, gut. Variante 2 ist nicht. Gut, die Frage ist Sachen. Ein Kuss ist keine Sache. Ein Kuss ist allerdings natürlich eine sehr romantische Nachricht.
Och, ist das schön.
Also, nein, also Kassiba ist das. Der Fachbegriff, ne? Rechtsanwälte, kennst du so als Rechtsanwalt? Ja, und dann habe ich noch hier so einen Brief für meine Frau, den können Sie vielleicht mal mitnehmen und dann so, nein, kann ich nicht. Aber warum denn? Ja, schicken Sie den bitte per Post. Ich nehme überhaupt nichts mit, ne? Also muss man immer aufpassen, dass man darf halt, das ist eine Ordnungswidrigkeit, man darf nicht mit Gefangenen in Hamburg zum Beispiel, da gibt es eine Untersuchungshaftsanstalt, also gibt es überall, aber in Hamburg gibt es eine große, zentral, ultra krasses Gebäude irgendwie. Und da ist halt unten so der Fußweg, so mitten in der Innenstadt. Und dann ist da halt so ein Riesengebäude mit und die Zellen sind zum Teil, also zur Straße raus. Und da ist fette Videoüberwachung und extra nochmal Hinweis, dass es verboten ist, mit den Leuten drin zu schreien. Wo mir auch auffällt, diese Werbung von Kinderschänder sind Verbrecher, sei es schon. Das ist natürlich, Raubkopierer sind Verbrecher.
Oh ja.
Da kennst du diese Werbung, da steht ja die Mutti mit den 3 Kindern. Genau. Ja, die machen sich, ist eine Ordnungswidrigkeit, man darf nicht einfach ein Ständchen singen.
Und darf nicht mal, Kind darf nicht mal den Papa winken? Ist ja unfassbar.
Nein, das ist ein Zeichen von außerhalb, verständigt. Das sagt, ich liebe dich, Papa, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Aber das Kind ist noch nicht 14, deswegen ist es egal. Ja.
Gut.
Ich finde das eine sehr lustige Aktion, es ist halt herrlich hirnrissig, aber die sind ja wahrscheinlich auch 18, ne? Deswegen hat man halt ja auch Jugendstrafrecht, weil Leute, die halt so jung sind, machen dann halt solche romantischen Plymouth.
Das stimmt.
Ne? Auch wenn es Quatsch ist.
Ziemlich.
Aber hat ja geklappt. Man könnte jetzt natürlich auch diskutieren, Ist das eigentlich, du hast in einer Kutschus-Redaktion, ich meine, sie hat ihm eine Grenze gesetzt und er war extrem übergriffig.
Ja, offensichtlich.
Das wäre natürlich jetzt eine andere Ansicht.
Aber das scheint sie offenbar nicht so, sich so zu sehen. Wie gesagt, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man wirklich mit 18 schon 2 Jahre im offenen Vollzug ist, dann.
Ja. Aber ist auch gut für ihre Sozialprognose.
Wenn sie
stabile Beziehungen? Also, wenn ich Nein sage, dann bricht mein Freund hier ein, ne? Also. Sie müssen mich rauslassen, sonst kommt ihr hier rein.
Oh Gott, das klingt alles so, als könnte das auch vielleicht irgendwann noch ganz ungut enden. Für irgendwen der beiden, ich weiß nicht, für wen.
Wenn uns das junge Glück hört, dann wünschen wir natürlich alles Gute.
Genau.
Ja, wir haben eine neue Kategorie, zu der wir kommen, wenn du...
ja, bin fertig.
Mal wieder, das ist auch immer schön, Laura, wenn die manchmal Sachen recherchiert, da muss ich sie jetzt mal für loben, dann recherchiert sie halt immer in irgendwelchen übelsten Gazetten, wo wir unsere Infos erkriegen, wir zu night.de.
Nein, ich versuche das immer, aber dieser Fall war tatsächlich nicht so wichtig, dass er, also beziehungsweise die Infos waren halt alle von dpa, die ich gefunden habe und das waren alles die gleichen.
Ja. Vielleicht müssen wir mal so ein DPA-Abonnement für 1 Million Euro im Monat kaufen, damit du dann immer alles aus erster Hand hast.
Nee, tatsächlich wäre das Bildabonnement sinnvoller, weil dann weiß man, worüber sich die Leute aufregen.
Ja, das wollen wir nicht. Schön ist übrigens auch, ich stelle mir vor, bei tonight.de, ne, da sitzt ja wahrscheinlich jemand, liest den ganzen Tag Bild und schreibt darüber Artikel, was in der Bild
ist. Ja, genau,
Fokus so hat das früher das, auch sehr viel gemacht, wie ich aus eigener Anschauung sehr gut weiß. Ne, so, da gab es einfach, glaube ich, so einen Schwarm von Fokus-Redakteuren, wahrscheinlich alle auf 450-Euro-Basis, ja, und haben da irgendwie einfach abgeschrieben, Bild berichtete.
Leicht verdientes so. Geld.
Ja, voll.
Nicht journalistisch, wirklich hochwertig.
Ich schreibe einfach aus der Mülltonne ab. So, Mülltonne natürlich im übertragenen
Sinne. Ja, natürlich.
Das ist natürlich voll die Zeitung. So, also wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie. Unsere neue Kategorie, wir haben jetzt nämlich überlegt, Laura macht ab heute immer den Strafrechtsmove und ich erzähle einen Strafrechtstipp. Ja, wie auch sowieso schon. Aber Laura macht jetzt das und ich mache auch was. Ich gebe nämlich den gratis Strafrechtstipp. Ja, also normalerweise mache ich überhaupt nichts umsonst. Also umsonst mache ich schon, aber niemals kostenlos. Und ich habe eine lange Liste angefangen von Tipps, die ich Laura erkläre, wie man sich verhält, wenn die Polizei glaubt, man habe sich strafbar.
Das klingt so, als bräuchte ich sowas.
Das braucht jeder.
Ja, du erklärst es ja auch den Hörerinnen und Hörern und nicht nur mir.
Ja, Laura weiß ganz genau. Laura kennt den Spruch auch schon. Ich habe kleine Cousins und Cousinen, da konnten die kaum laufen, quasi schon krähen. Und das hat dann immer Omas und Opas beeindruckt. Negativ, ne? Mein Spruch lautet, wir reden nicht mit der Polizei. Ja? Warum reden wir nicht mit der Polizei? Also, was meine ich damit? Es gibt so die klassische Situation. Es ist Samstag, man liegt auf der Couch oder macht andere schöne Dinge. Das Telefon klingelt, Polizei so und so, Herr so und so ist hier. Der möchte mit ihnen reden. Dann denkt man sich, toll, damit ist mein Wochenende gelaufen. Am Samstag jetzt auf die Wache fahren, das alles klären und am Sonntag dann noch Haftverführung und so weiter. Da hat man jetzt schön 2 Termine und das Wochenende ist so ein bisschen zerstückelt. So, das macht man natürlich total gerne. Und dann sage ich immer zu den Mandanten so, ab jetzt die Klappe halten mit der Polizei. Und manche Mandanten sagen dann, ich weiß. Andere Mandanten sagen, oh, dann sage ich ab jetzt nichts mehr. Und die besten Mandanten sagen, Bunkos, ich habe dir doch schon alles erzählt.
Ja, und dann denkt sich so, geil. So.
Ja, dann komisch, dann kommen die nicht aus der U-Haft. Nee. Also warum reden wir nicht mit der Polizei? Die Polizei nimmt einen ja manchmal mit oder hält einen an. Und dann muss die Polizei nicht sagen, hör mal, mein Freund, ich werde dich jetzt mal belehren als Beschuldigter. Das machen die aber selten. Und selbst wenn man den Leuten sagt, du kannst die Klappe halten, reden sie trotzdem weiter, weil das ist auch so ein Reflex, den ein Irrglaube, man ist auch ein Reflex, ne? Mhm. Also die meisten Leute glauben ja, sie haben nichts gemacht, ja? Also gut, der ist vielleicht tot, ja, aber das war nicht so gemeint. Das war ja Notwehr. Oder vielleicht habe ich 2 Kilo Kokain dabei, aber es gibt ja auch einen Grund und das war alles nicht so gemeint. Also es gibt wirklich die absurdesten.
Das halt.
Ja, nee, sie müssen auch wissen, der andere, der das, ne, also es gibt halt 1000 Geschichten, ne? So, habe ich alles nicht gewusst. So. Und manchmal ist es halt auch irgendwie nichts zu retten. Also zum Beispiel, wenn ich mit 2 Kilo Kokain allein im Auto angehalten werde, dann ist halt schwierig zu erklären, das war ich nicht meistens. Mhm. Also auch da mag es Momente geben, wenn man sagt, gucken Sie mal drauf, ist weder meine Idee, also habe ich noch nie gesehen, die Tüte, ne? Keine Ahnung, wenn die reingepackt hat. Es gibt Momente sicherlich, wo das geht, aber das kann man alles später erklären. Ne? Also alles, was entlastend ist, kann ein Anwalt in aller Ruhe oder eine Anwältin in aller Ruhe erklären. Mhm. So. Alles, was man sagt, ist in der Akte und kommt da nie wieder raus. Ja? Es gibt sogenannte Bewertungsverbote, das hilft aber nicht, ja, weil alles, was man erstmal sagt, ist erstmal in der Akte. Und, da gibt es ein schönes Beispiel, was ich da erzählen will, häufig erzählt man der Polizei das Falsche. Da gibt es ein Bekannten von mir, der ist Rechtsanwalt, der fährt von der Tankstelle mit seinem Auto und wird von der Polizei angehalten. Und die sagen, Herr so und so, Sie wissen aber schon, warum wir Sie anhalten. Und er sagt, ja, wissen Sie, das tut mir total leid. Der TÜV ist seit 2 Monaten abgelaufen, ich kümmere mich. Und die sagen, oh ja, der TÜV ist auch noch. Ja, die war nicht angeschnallt. Dann kann ich jetzt beides aufschreiben.
Geil, ne? Ja.
Also, was war, die Polizei hat sich für den TÜV überhaupt nicht interessiert. Ja, war irgendwie ein Fahrzeug relativ neu, alles top. Der ist auch beim ersten Versuch durch TÜV gekommen. Aber was ich meine, er hat sich halt nicht angeschnallt, der Dulli, als er von der Straße da runtergefahren ist. Grüße übrigens, wenn er das hört. Also der fährt halt runter da und ist übrigens Anwalt und auch im Strafrecht tätig. Ne? Und sagt, ah, wissen Sie, ja, Entschuldigung. So, wenn er nämlich gesagt hätte, müssen Sie mich erstmal nicht belehren oder nein, wieso? Ich mach doch immer alles richtig. Oder einfach gar nichts gesagt hätte, so, nee, ne? Also irgendwas sagen. Ja. Aber was er halt dachte, ist so, und sowas passiert allen Menschen, ne? Also, ihr müsst euch vorstellen, am schlimmsten ist, ihr schlaft so, den Schlaf der Seligen, plötzlich macht's bumm, deine Tür ist auf, Hunde und Polizei mit Waffen ist in deiner Wohnung, zerren dich raus, sagen, sie müssen dir nicht sagen, aber erzählen sie doch mal, und dann fange ich an zu erklären, warum ich nicht in U-Haft muss. Ne? Das klappt nicht. Da erzähle ich dummes Zeug. Da erzähle ich das Falsche. Ich kann gar nicht wissen, was die Polizei weiß. Ich kann gar nicht wissen, was schlau ist zuzugeben und was nicht. Und wer glaubt, nur weil er alles erzählt, das erzählen die einem im Zweifel, nur weil man alles erzählt, kommt man jetzt nicht in U-Haft oder wird nicht verfolgt oder es wird besser. Das funktioniert nicht. Deswegen reden wir nicht mit der Polizei.
Genau.
Das ist mein, versuche ich, wenn ich Mandanten habe, wo ich drüber nachdenke, also ich sage Mandanten immer, passen Sie auf, am Ende, ne, ich mache das und das. Versprochen, das verspreche ich Ihnen, dass ich mich so und so drum kümmere. Sie müssen mir auch versprechen, halten Sie die Klappe bei der Polizei. Ne? Und das ist tatsächlich, für Polizisten sagen immer, das ist total nervig und wir wollen doch nur das Gutes, ja, von wegen. Ne? Aber tatsächlich ist der wichtigste Strafrecht-Gratistipp, redet nicht mit der Polizei. So.
Ich weiß, dass du dir mal Visitenkarten machen lassen wolltest, wo drauf steht, halt die Fresse.
Ja, das habe ich lange überlegt und dann habe ich das.
Und dann bist du seriös geworden und ja.
Ja, genau. Also das war mir überlegen, so auf der einen Seite so eine pinke Karte, auf der einen Seite steht Rechtsanwalt Daniel Brunkhorst und so weiter, auf der anderen Seite steht einfach in großen Lettern halt die Fresse. So, habe ich überlegt, wie kommt das, wenn jemand sagt, ich sag nichts, sie ist mein Anwalt, und dann steht da drauf, halt die Fresse, dann haben wir jedes Mal Beleidigungen noch, ne? So, hat es, ne? Also, ja, aber tatsächlich ist, das kann auch mal sein, dass man manchmal sagt, man dem Mandanten noch, jetzt halt verdammt die Fresse. Ne? Mhm. Also, weil manchmal, das ist ja auch so eine Ausnahmesituation. Man sitzt da bei der Polizei, ne, der ist nett und es gibt noch einen Kaffee und einen Tee und so, und dann, also man muss aber die Klappe halten, ne? Weil das sind halt in dem Moment keine Freunde. Also es gibt auch Momente, wo die Polizei Freund und Helfer ist, aber wenn du Beschuldigter bist, ist das nicht so. Und das ist tatsächlich der ganz zentrale Strafrechtstipp, der gratis ist.
Merken.
Ich weiß jetzt sagen, Mensch, das wusste ich noch nicht, aber tatsächlich, das Beste ist, wenn man Angst hat, dass man irgendwann mal verhaftet werden könnte, dann sucht man sich am besten einen Rechtsanwalt, oder eine Rechtsanwältin, wo man weiß, die kann was und die man im Notfall anrufen lässt. Und dann hält man die Schnauze und sagt, ich mach das mit meinem Anwalt. Weil er sagt, wenn das alles so ein Missverständnis ist, kann der Anwalt ja kommen, klärt das alles auf.
Genau. Ne? Und wenn nicht, dann fährt man trotzdem besser damit.
Dann hat man nichts kaputt gemacht, ja. Und sagt, man kann immer noch in der Hauptverhandlung, vor der Hauptverhandlung, kann man alles lang und breit erzählen, ganz genau überlegt. Ne, und das ist auch so eine Sache, wenn man am ersten Tag alles erzählt, ne, hat die Polizei noch ewig Zeit, alles zu überprüfen.
Stimmt.
Wenn man in der Hauptverhandlung sitzt und was erzählt, hat die Polizei keine Zeit mehr, das zu überprüfen, weil jetzt läuft ja das Gericht. Ne, dann muss man in die Akten gucken und das Gericht glaubt einen oder nicht. Aber wenn man direkt am Anfang alles erzählt, auch wenn es nur einfach ein ehrliches Geständnis sagt, okay, missgebaut, folgendes, dann kann die Polizei jede Silbe deiner Einlassung überprüfen. Und das willst du nicht.
Nein, das will man meistens nicht.
Es ist jetzt gerade 9:30 und wir sind ganz schön lange dabei. Laura, ich glaube, wir kommen zum Ende.
Ja, genau. Wir kommen zum Feedback beziehungsweise zum Danketeil. Ich glaube, beim Feedback haben wir diesmal nichts.
Es ist unmöglich.
Es ist unmöglich.
Niemand interessiert sich für uns.
Nein, ich rufe tatsächlich nochmal darauf, bewertet uns bitte bei iTunes. Wir stagnieren. Bitte bewertet uns. Das wäre wirklich schön.
Was? Wir stagnieren? Das ist Anfang vom Ende.
Ich habe einen Danke erstmal. Ich möchte mich bei Lole bedanken, denn mit Lole zusammen haben wir das Thema entwickelt heute für den Podcast, beziehungsweise wir haben den Fall gefunden, an dem wir uns heute lang gehangelt haben. Also ein herzliches Danke.
Ja, außerdem wie immer an Stefan und an Nicole, die uns im Internet und beim Malen unterstützen.
Genau. Da seht ihr wieder schöne Bilder. Ich bin sehr gespannt. Sie sind noch nicht da, aber sie kommen jetzt bald. Und ja, gut. Das war's dann auch schon. Wir sehen uns in 10 bis 14 Tagen ungefähr.
Also, wir hören uns nur, aber Laura könnte jederzeit auch. In diesem Sinne, ciao.
Tschüss.